Hey Genie, mach mir mal ein Gedankenexperiment zum Thema Zukunft des Smart Homes.
Natürlich. Stell dir vor, deine Wohnung, das Haus der Nachbarsfamilie, das Büro, in dem du arbeitest. Alle diese Gebäude sind nicht nur funktional und technologisch fortgeschritten, sondern auch tiefgreifend auf deine bzw. die Bedürfnisse und Wünsche deiner Mitmenschen zugeschnitten. Du betrittst am Morgen das Bürogebäude, in dem du arbeitest. Im großen, gemütlichen Empfangsbereich sind die Wände vielfältig bepflanzt. Die Begrünung produziert Sauerstoff und filtert die Luft für das gesamte Gebäude. Du fühlst dich hier sehr wohl. Am Ende deines Arbeitstags meldet sich das Bürogebäude bei deinem Zuhause. Du befindest dich jetzt auf dem Rückweg und freust dich bei den eisigen Temperaturen draußen über ein aufgewärmtes Wohnzimmer. Dein Zuhause aktiviert entsprechend die Heizung. Auch über den 20-minütigen Stau, der dir leider bevorsteht, und deine Rückkehr, die sich damit nach hinten verschiebt, wird dein Zuhause informiert. Im Laufe des Abends merkst du, dass du einfach nicht so richtig entspannen kannst. Ein Spaziergang würde dir jetzt gut tun. Du kontaktierst deinen Nachbarn Gabriel, schickst ihm eine Nachricht auf seine Smartwatch.
Lust auf einen virtuellen Spaziergang?
Wenige Sekunden später erhältst du eine Antwort.
Gerne, ich bin dabei. Ich hätte Lust auf einen Spaziergang entlang der Küste. Ich war schon gefühlt Ewigkeiten nicht mehr am Meer.
Und so trefft ihr euch kurz darauf im warmen Virtusphere, dem Gemeinschafts-VR-Raum für einen Spaziergang an der Nordseeküste. Während eures kleinen virtuellen Ausflugs sprecht ihr auch über deinen Geburtstag am Wochenende. Du freust dich jetzt schon auf die große Party und viel Besuch. Praktischerweise erlaubt euer Haus eine anpassungsfähige Raumaufteilung. Am Samstag wird dein Wohnzimmer automatisch vergrößert und somit eine Tanzfläche und Platz für eine Bar geschaffen. Du kommst zurück in deine Wohnung. Deine Körpersprache, dein Gesichtsausdruck und die chemische Zusammensetzung deiner Atemluft wird gescannt. Die emotionale Intelligenz des Raumes nimmt deine aktuelle Gemütslage wahr. Du scheinst sehr entspannt. Das Licht wird gedimmt, leise Musik beginnt im Hintergrund zu laufen. Aber wann hast du eigentlich das letzte Mal bewusst darüber nachgedacht, wie es dir geht und welche Art von Musik dich jetzt glücklich macht und zu deiner Stimmung passen würde?
Hallo und herzlich willkommen zu Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft, dem Podcast, in dem wir die Zukunft entwerfen, Visionen diskutieren und Technik auf den Prüfstand stellen. Ich bin Tommy, ich bin Ingenieur und Obernerd hier am Fraunhofer IEM in Paderborn. Erinnert ihr euch an das Haus aus Zurück in die Zukunft 2, als Marty McFly im Jahr 2015 nach Hause kommt? Das Licht wird automatisch angepasst, eine Computerstimme begrüßt ihn. Und die ferngesteuerte Mikrowelle beziehungsweise den Hydrator, der auch rein durch Sprache angesteuert werden kann. Klang damals vielleicht futuristisch, aber ich glaube, vieles davon ist heute doch tatsächlich Realität geworden. Aber wie weit soll das Ganze gehen? Möchten wir wirklich, dass unser Zuhause auch in Zukunft unsere Stimmung analysiert und entscheidet, welche Musik wir gerade hören wollen, wo Komfort beginnt und wo am Ende vielleicht dann doch eher das Gefühl der Überwachung überwiegt. Das wollen wir heute einmal abklären und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit mir im Raum ist wie immer Roman Dumitrescu. Hi Roman.
Hi Tommy oder hi Obernerd, wie ich gerade gelernt habe. Jetzt wissen wir endlich, was wir bei dir auf die Visitenkarte schreiben dürfen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist immer so ein Thema. Ja, hallo erstmal liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich tatsächlich, eigentlich wie immer, aber diesmal ist es echt ein schönes Thema, Smart Home, weil es so ein Thema ist, was man ja als Kunde jeder eigentlich immer schon mal kennt und kennengelernt hat. Kein mega neues Thema und deswegen müssen wir heute auch mal schauen, was sich technologisch da wirklich tut. Und ich glaube, vieles von dem, was wir als Smart Home heute kennen, ist praktisch nur die Oberfläche, an der wir kratzen, was tatsächlich technologisch möglich ist.
Ja, absolut. Also das ist, wie du sagst, auch kein wirklich neues Thema mehr. Also wenn man sich das mal so anschaut in der Entwicklung, dann ist das eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre ein stetig wachsendes Thema. Aber natürlich die technologische Entwicklung der letzten Jahre, die hat dem Ganzen natürlich einen ziemlichen Aufschwung gegeben. Und in dem Gedankenexperiment, was wir gerade gehört haben, da wird das alles nochmal deutlich futuristischer dargestellt, mit einem Kontextbewusstsein, mit prädiktiven Mechanismen. Und da verschmelzen im Prinzip auch physische und virtuelle Räume. Und das ist in der Tat doch schon ganz spannend, da mal drüber nachzudenken.
Ja, auf alle Fälle machen wir auch gleich. Aber wusstest du tatsächlich, dass es schon in den 50er Jahren dieses Konzept eines Smart Homes gab in den USA.
In den 50er Jahren.
In den 50er Jahren tatsächlich gab es das sogenannte Push-Button Manor. Also eine alte Villa, sage ich mal, oder eine ältere Villa, die komplett ausgerüstet war mit intelligenten Knöpfen, auf denen man dann gedrückt hat und dann dementsprechend Mechanismen ausgelöst hat. Das war noch vor der kompletten Steuerung durch Computertechnik. Aber dieser Gedanke mit solchen Knöpfen per Knopfdruck Sachen auszulösen, es einfacher zu machen, komfortabler, das ist ja schon im Prinzip das, worüber wir heute auch sprechen werden.
Okay, das war dann wirklich der Vorläufer des heutigen Smart Homes sozusagen. Ja, nur damals ohne App, ohne Sprachsteuerung,
ja,
aber
genau.
Alles schon per Knopfdruck.
Ja, alles noch, spannend. Alles noch ohne KI, ohne Computerchips sozusagen. Aber so smarte Buttons, die kennen wir natürlich auch schon. Also ich habe bei mir in der Vorlesung immer so ein Beispiel und frage immer die Studierenden, wisst ihr eigentlich, was das erste smarte Device von Amazon war? Und dann kommen alle mit Alexa, Echo und weiß ich was, Echo 1, Echo Dot, was auch immer. Und dann sage ich immer, nee, tatsächlich war das der sogenannte Amazon Dash Button. Also tatsächlich genau so ein Knopf, den man sich kaufen konnte. Und dann hat man zum Beispiel sich den auf die Waschmaschine gelegt und wenn man da drauf gedrückt hat, rechtzeitig, dann wurde automatisiert Waschmittel bestellt.
Ja,
und das konnte man für alles machen. So. Also das war dann, da gibt's da wirklich verrückte Visionen. Das war wirklich wie so dieses Push-Button-Manner. Man hatte dann hunderte von diesen Buttons eigentlich für seinen Rasierer, der nachbestellt werden musste, Geschirrspülmittel, also alles Mögliche. Und das ist dann am Ende des Tages total gefloppt.
Ja, tatsächlich. Ich habe so einen mal zum Geburtstag geschenkt bekommen als kleinen Gag für Durex-Konto. aber das hat sich nicht durchgesetzt. War wahrscheinlich auch ein bisschen seiner Zeit. Ja, ich will nicht sagen voraus, sondern war dann doch vielleicht etwas zu schmal in der Anwendung. Also sich überall Knöpfe mit entsprechenden Markenlogos hinzukleben, da haben glaube ich die wenigsten Leute wirklich Lust drauf.
Es gab auch rechtliche Probleme. Ich habe mich mehr damit schon ein bisschen beschäftigt und am Ende des Tages muss man schon sagen, durch dann Echo und Alexa auch durch das Smartphone immer weiter, war das eigentlich mehr eine Gag-Idee, ne? Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, absolut. Das Thema Smart Home, für mich ehrlicherweise ist das auch ein sehr persönliches Thema, weil ich mich da in den letzten Jahren ziemlich reingefräst habe. Ich hatte das, vor vielen Jahren hatten wir das hier schon angegangen in verschiedenen Projekten. Ich erinnere mich auch an eine Studie, die wir durchgeführt haben, auch zum Thema Smart Home, gerade im Haushaltsbereich, also im Haushaltsgerätebereich. Aber ich habe mich tatsächlich selber da sehr stark reingefräst, weil ich vor ein paar Jahren, wie du weißt, ein Haus gebaut habe und mich dann auch während des Prozesses dazu entschieden habe, ein Smart Home zu realisieren, also eine Hausautomation direkt von Anfang an mit vorzusehen und umzusetzen. Und habe in dem Zuge halt mein Haus so smart gemacht. Da frage ich mich manchmal auch, wofür ich noch gebraucht werde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Post in den Briefkasten bekomme, dann kriege ich halt eine Nachricht auf mein Handy, dass ich gerade Post bekommen habe.
Ja, ich denke, wir werden in der Folge nicht drum herum kommen, etwas über unsere eigenen Eigenheime zu sprechen. Deswegen ist es ganz gut, weil ich habe ein bisschen früher gebaut, aber nicht viel. Und wir haben uns damals eher dagegen entschieden, smarte Funktionen in die, sag ich mal, wirklich in die Gebäudetechnik zu integrieren, über das, was wirklich der absolute State of the Art damals war. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ein Grund war, als ich mit dem Elektriker gesprochen habe, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass er kompetent oder dass sie kompetent genug wären, das zu tun. Aber da gab es auch andere Gründe. Also meine Frau hatte tatsächlich den besten Grund. Sie hatte zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund war, dass sie tatsächlich Sicherheitsbedenken hatte, dass halt jemand von außen kommt und das knackt. Und wenn ich auf Dienstreise bin, viel unterwegs, sehr oft, dass dann einfach jemand das Haus betreten kann. Das hat sie wirklich gepanikt, die mich doch keine Kamera im Haus oder dergleichen haben. Das zweite, und das konnte ich dann wirklich sehr gut nachvollziehen, war einfach dieser Gedanke, Smart Home, smarte Funktion, ich kenne meinen Mann, das Haus wird zu seinem Spielzeug, das wird zum zweiten Arbeitsplatz und er beschäftigt sich die ganze Zeit damit und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann schläft er die ganze Nacht nicht und ganz unruhig und ich glaube, da hat sie nicht ganz unrecht. Aber ich habe dich mal vorher schon so ein bisschen gefragt und meinst du, ist ganz entspannt, du bist da ganz zufrieden mit.
Absolut, also ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man sich vorher überlegt, was man für Funktionalitäten haben möchte, das so realisiert. Also ich habe mich ja damals auch durch Foren gekämpft ohne Ende, insbesondere das KNX-User-Forum, schönen Gruß an der Stelle. Da habe ich wirklich Nächte verbracht, um mir das alles durchzulesen und ja, ich sag mal, die ganzen Hardliner, die sagen im Prinzip auch ein intelligentes Haus, das ist im Prinzip dann, wenn du gar nichts mehr selber machen musst, sondern dass sich das Haus auf dich einstellt. Und das habe ich zumindest in Teilen versucht umzusetzen. Und deshalb ist es, sag ich mal, wenig im Vordergrund wirklich spürbar, sondern eher darin, dass man halt gewisse Sachen einfach nicht tun muss.
Ja, aber stell mal vor, dein Haus wäre so intelligent, dass es deine Termine auch besser organisiert. Wir könnten mal pünktlich mit der Vorbereitung des Podcasts starten.
Das könnte ich auf jeden Fall gut gebrauchen.
Und grundsätzlich wärst du mal öfters pünktlich. Das wäre schon smart, aber vielleicht auch ein bisschen gruselig.
Ja, in der Tat, natürlich. Ich glaube, für viele Leute ist das Gefühl der Kontrolle wichtig, dass man halt sagt, ich entscheide selber, wann was geschieht und wann was gemacht wird. Das schließt sich ja aber auch nicht aus. Also beim Smart Home, wie gesagt, kann man sich selber Gedanken machen und man selber bestimmt natürlich darüber, wie das Haus agieren soll, wann das Haus was machen soll sozusagen, auch abhängig von Umgebungsbedingungen. Aber das ist sicherlich ein Thema, das in der Zukunft immer mehr kommen wird, nämlich die Integration von verschiedenen Services. Du hast gerade schon den Kalender angesprochen. Das ist ja technisch ist das ja alles schon möglich. Also dass im Prinzip dein Kalender abgefragt wird und auf Basis des Kalenders dann vielleicht bestimmte Szenen eingestellt werden in deinem Haus. Ja, das ist in der Tat denkbar.
Ich habe meinen Kalender zumindest nicht mehr so freigegeben, dass die Leute Termine reinstellen dürfen und auch nicht mehr die Doktorandinnen und Doktoranden. Dann habe ich praktisch jeden Tag nur Promotionsgespräche. Das strukturieren wir dann schon. Also ein bisschen, ich glaube, man darf sich nicht überbestimmen lassen. Also ich finde das eigentlich ganz schön, dass man sagt, diese Technologie muss so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Und meine Frau, die braucht das sowieso nicht. Sie hat gemeint, für die Automation hat sie ja mich.
Ja,
ich erledige absolut. Alle Aufgaben sowieso schon. Steh mal auf, mach mal Rollo hoch, Rollo runter. Also von daher muss man immer schauen, was braucht man und was lässt sich tatsächlich auch so, wie man so schön sagt, seamless und mit wenig Aufwand wirklich in den Alltag auch integrieren.
Ja, das ist ja auch das, was im Prinzip im Gedankenexperiment nochmal verdeutlicht wird. Also wenn wir jetzt nicht nur die technologischen Möglichkeiten von heute betrachten, sondern wenn wir weitergehen und wenn wir plötzlich die Situation haben, dass das Haus sich wirklich an deine Bedürfnisse anpasst und vielleicht auch Signale im Prinzip interpretieren kann, wie, wir hatten das Thema Atemluft, ne, und stressbasierte, irgendwelche Stresswerte daraus gelesen werden und dann das Haus sich anpasst. Ja, was heißt das denn für unser tägliches Leben, wenn sowas irgendwann mal so sein sollte?
Ja, absolut. Das ist schon wahnsinnig spannend. Ich glaube, da fühlt sich jetzt jeder so ein bisschen getriggert. Ich sage gleich auch nochmal, was mich wirklich in dem Gedankenexperiment massiv getriggert hat. Also wo ich wirklich gesagt habe, das finde ich schon krass. Aber grundsätzlich ist das mega spannend und ich glaube, wir sollten einmal nochmal über die Begrifflichkeiten sprechen, weil Smart Home, das geht so locker von den Lippen, aber man spricht ja auch oft von der Hausautomatisierung oder Automation, also ist eigentlich ein technischer Begriff. Es kommt viel das Thema Energie rein, also viele Punkte spielen mit rein und du hast dich ja mit dem Thema schon so weit beschäftigt privat, das könntest du ja jetzt nicht als Host in dieses Podcast, sondern tatsächlich als Häuselbauer. Wie würdest du Smart Home wirklich definieren oder beschreiben?
Also ich glaube, man muss da zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden. In erster Linie, früher hat man gesprochen von Hausautomation oder Gebäudeautomation. Das waren so die ursprünglichen Begriffe, wo das Ganze herkam. Und das legt auch nahe, was so die technologischen Grundsteine sind, nämlich Automatismen, die dadurch möglich werden, dass dein Haus über bestimmte Verbindungen verfügt, Sensorik, Aktorik miteinander verbunden werden, dass einfach bestimmte Dinge, lass es die Beleuchtung sein oder die Jalousien, dass die im Prinzip automatisch gesteuert werden können, abhängig von der Zeit, abhängig von Wetterbedingungen oder. Und das, was wir aber gesehen haben, sag ich mal eher so im Privatbereich, mit dem Aufkommen von sowas wie Philips Hue, wo man plötzlich sich einzelne Komponenten kaufen konnte oder auch das Nest Smart Home Thermostat, was in den USA ja im Prinzip so dieses Smart Home Welle eingeleitet hat. Das sind dann so einzelne dedizierte Nachrüstlösungen gewesen, die jetzt gerade bei Philips Hue am Anfang, das war eher so, ich habe dann über mein Handy mein Licht plötzlich fernsteuern können. Und das ist eher sowas, wo man sagen würde, okay, das geht eher in Richtung erstmal Connected Home. Das ist aber der Grundstein. Also du brauchst eine im Prinzip eine Verbindung deiner unterschiedlichen Gewerke, damit sie halt entsprechend nicht nur durch dich, durch einen Schalter wirklich analog angesteuert werden können, sondern entsprechend auch durch eine gewisse Intelligenz. Aber dieses Smart, diese Komponente der Intelligenz, das ist natürlich auch Diskussionsgegenstand. Ab wann ist ein Haus wirklich intelligent? Wie gesagt, nur weil ich jetzt mit einer App mein Licht an- und aussteuern kann, würde ich nicht behaupten, dass man das als intelligent bezeichnen kann, sondern dann, wenn wirklich einfach gewisse Dinge von selbst ablaufen können. Und dann kommen wir eher in Richtung Smart Home. Also das ist das, was ich auch für mich unter Smart Home verstehe. Ein Gebäude, was wirklich sich an gewisse Bedingungen automatisiert anpassen kann, wobei die Automatismen das Haus nicht selber wählen muss, sondern die muss man dem Haus natürlich schon mitgeben, weil das ist ja letztendlich die eigene Präferenz, die man da mitgeben möchte. Und bei mir war das so, ich habe tatsächlich mich natürlich sehr schlau gemacht und ich habe auch hin und her überlegt und am Ende mich dann für ein System entschieden, was zwar aus Anwendersicht nicht besonders zugänglich ist und in Teilen auch veraltet wirkt, nämlich KNX als im Prinzip Automatisierungsstandard beziehungsweise als Bussystem im Haus, was dann wirklich fest verdrahtet die einzelnen Geräte miteinander verbindet, was aber extrem robust ist. Und das, was du beschrieben hast mit dem Elektriker, dass du das Gefühl hattest, dass die sich nicht so wirklich damit auskennen, das ist, glaube ich, schon auch ein Problem, ne? Also es gibt halt Experten in dem Bereich, die bieten dann auch Planungsdienstleistungen an, aber das kostet dann natürlich auch ordentlich Geld. Ich habe mich damals entschieden, das weitestgehend selbst zu machen. Ich hatte zu Beginn mit einem Planer auf jeden Fall zusammengearbeitet und den Rest habe ich aber komplett selber gemacht, bis hin zu Stromlaufplan für den Elektriker selber erstellt. Und das ist aber natürlich jetzt auch nicht das, was jeder normale Hausbauer immer imstande ist zu leisten, einfach weil die meisten Menschen halt arbeiten und gar nicht die Zeit haben.
Nicht so wie du.
Nicht so wie ich, genau, sich damit zu beschäftigen. Ich bin halt ein Freak, was das angeht. Ich habe halt wirklich jeden Abend mich damit beschäftigt, Pläne gezeichnet und Dinge ausprobiert. Das ist aber im Prinzip eine Sache, wo ich selber gemerkt habe, es wird schwierig, dieses Smart-Home-Thema wirklich zu etablieren, weil es so viele Hürden gibt, ne? Nicht zuletzt natürlich den Kostenfaktor, dass es im Prinzip wirklich ja auch einer neuen Denkweise bedarf, auch einer neuen Art und Weise, das überhaupt auch zu vermarkten. Also weil der Elektriker vermarktet das nicht so wirklich.
Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon, wie smarte Geräte den Haushalt also
absolut,
total ja. durchdringen. Ich habe jetzt neulich bei meinem Vater, der jetzt 75 geworden ist, habe ich eine Ring-Kamera praktisch angebaut. Der wohnt in einer Wohnung und der wollte nicht immer aufstehen müssen, um zu sehen, wer an der Tür klingelt, weil auch oft Amazon für die Nachbarn da. Und dann habe ich ihm, das war eine Aufgabe von 3 Minuten, dann hat ein Handy und dann habe ich ihm das natürlich dort dementsprechend installiert mit einer App. Das ist schon gut und zu Hause, das ist die Philips Hue-Lampen alle angesprochen, haben wir auch schon total viel. Gerade bei den Kindern kommt das natürlich auch gut an, wenn die sowas dann ansteuern können, auch per Sprache solche Sachen verändern können. Also ich glaube, da kommen schon immer mehr Komponenten rein. Ja. Einzelne Systeme sind auch sehr komplex. Also es gibt ja auch schon Ideen. Wir machen ja hier viel auch im Bereich Hausgeräte ja im Institut in Ostwestfalen-Lippe. Wir machen ja sehr viel mit Wäsche waschen, Kochen und dergleichen, wo man auch kamerabasiert überlegt, was man kochen kann und sowas. Aber das sind schon abgefahrenere Sachen, die komplexer sind. Aber viele Dinge sind, glaube ich, schon dabei, so dass man, glaube ich, schon sagen kann, es gibt so ein paar Merkmale vielleicht auch für so ein intelligentes Gebäude, für so ein Smart Building. Und eins, was du angesprochen hast, das gehört auf alle Fälle dazu, ist die automatisierte Steuerung. Also, dass man einfach Prozesse automatisiert. Und das hat schon wahnsinnigen Nutzen, alleine bei Heizungen, also Wetter, Heizsteuerung, Wetter, ans Wetter angepasst und dergleichen, oder Geofencing, die Leute sind zu Hause oder nicht zu Hause, ne? Dann leider ist bei mir das die Fußbodenheizung leider etwas zu träge, damit sich das so wirklich schnell lohnt.
Bei der Fußbodenheizung ist
das, macht das wenig Sinn.
Macht das
bei
wenig
anderen
Sinn.
Sachen macht das natürlich dann wiederum mehr Sinn. Also da, das ist auf alle Fälle ein wesentliches Merkmal, ne? Und das zweite Merkmal, das hattest du auch schon angesprochen, das ist das Thema Energie.
Absolut, ja. Energieeffizienz, das ist natürlich mit ein Verkaufsargument von vielen Lösungen, dass gesagt wird, man kann im Prinzip, wenn Dinge nicht genutzt werden bei der Beleuchtung, die schaltet sich automatisch aus. Ich habe zu Hause das tatsächlich so gelöst, ich habe überall Präsenzmelder verbaut und wir brauchen eigentlich das Licht gar nicht mehr manuell ein- und ausschalten. Im ersten Moment denkt man, nö, brauche ich nicht. Aber das ist zum Beispiel auch so ein riesen Komfortgewinn zum einen und zum anderen natürlich, wenn man nicht sich in einem Raum aufhält, dann ist das Licht da auch nicht an. Kann man natürlich manuell dran denken.
Aber es ist nicht so deine Stärke,
so gemacht, ist nicht so meine Stärke, genau. Das ist natürlich ein Bereich, wo Energieeffizienz ins Spiel kommt, aber viel mehr natürlich noch bei dem ganzen Thema Heizen. Klar, bei der Fußbodenheizung, da ist es so, die Trägheit und wenn die richtig eingestellt ist, führt eigentlich dazu, dass man da gar nicht so viel Intelligenz benötigt, aber bei anderen Beheizungsarten schon und vor allem bei der Kopplung der unterschiedlichen Geräte. Und ne, da werden wir sicherlich heute auch noch drüber sprechen, das ganze Thema erneuerbare Energien, ne, für Photovoltaik auf dem Dach. Wie schaffe ich es maximal, diese Energie auch selbst zu nutzen, weil das das Günstigste ist. Da spielt halt Energieeffizienz und intelligente Nutzung von Energie vor allem auch eine große Rolle.
Ja, absolut. Also das heißt, automatisierte Steuerung ist ein klares Merkmal. Energieeffizienz, schauen wir gleich nochmal tiefer rein. Vernetzung hast du auch angesprochen. Wir haben lauter IoT-Geräte, also Internet of Things, also dass die alle praktisch per Kommunikation, per Internet miteinander verbunden sind und eigentlich sogar kleine Rechnersysteme sind. Wir haben das Thema Komfort und Individualisierung, worüber wir gleich sprechen müssten. Also das sieht man ja auch in dem Gedankenexperiment, diese Personalisierung auch der Lösungen. Der eine möchte so, die andere möchte sehr anders haben. Wenn man leider zusammenwohnt, wird es dann wieder schwierig im Kompromiss. Aber ich glaube, das sind wichtige Punkte. Dann das Thema Sicherheit, Überwachung, was ja eher vermeintlich positiv ist, also aber bei meiner Frau damals eher zu Befindlichkeiten geführt hat. Ja, und dann haben wir das ganze Thema, ich sage jetzt mal, KI, Lernen aus den Daten, Datenanalyse daraus. Wir haben unten, wenn wir hier ins Institut kommen, erstmal ein schönes Dashboard mit den ganzen Daten des Gebäudes, soweit wir Sensoren haben, und fangen ja auch immer mehr an, damit was zu machen und so eine Art Twin-Building hierzu aufzubauen, also als digitalen Zwilling des Gebäudes. Also ich glaube, das sind schon so die Merkmale, von denen man ausgehen kann, dass die ganz wesentlich sind. Was ist eigentlich so das beste Feature, was du momentan bei dir in deinem Smart Home benutzt? Weil ich glaube, man muss das immer konkret machen für die Leute.
Das, was ich gerade angesprochen habe, also dass ich im Prinzip mir keine Gedanken über die Beleuchtung machen muss, sondern die Beleuchtung ist immer so, wie ich sie gerade brauche. Ich habe es also auch so eingestellt, dass es nachts halt sehr stark runtergedimmt wird. Das heißt, es geht zwar automatisch an, aber halt deutlich gedimmt, so dass man da nicht irgendwie jetzt geblendet wird nachts. Das ist für mich tatsächlich schon so ein Faktor, also das darf man nicht unterschätzen. Man gewöhnt sich da auch sehr schnell dran. Also wenn ich jetzt mal im Urlaub bin, in einer Ferienwohnung oder so, ich merke das sofort, dass wenn ich nicht mehr quasi diese Automatismen habe, ich vermisse das sofort. Ansonsten, was ich auch natürlich gut finde, ne, da ist man dann eher wieder in diesem Connected Home Bereich, wenn ich halt aus der Ferne meine Garage mal aufmachen kann, weil der Postbote gerade klingelt, das ist auch ganz praktisch. Und natürlich so ein paar Spielereien, also was ich mache, ist zu Halloween oder Weihnachten, dann habe ich halt Halloween-Geräusche oder Weihnachtslieder, die bei der Klingel abgespielt werden. Das geht dann natürlich schon eher so in die Richtung Spielerei.
Also schon ein bisschen spielen damit, ne?
Absolut, ja.
Okay. Ja, es hätte mich jetzt auch gewundert, von daher, das war, wie gesagt, eine der größten Befürchtungen meiner Frau, dass ich ganz leider nur irgendwas vom Spiel. Würdest du denn sagen, in 10 Jahren, was in deinem Zuhause vielleicht so das Spannendste sein würde? Weil wir gucken hier immer noch ein bisschen nach vorne.
Ja, also für mich ganz klar, das Spannendste oder das, wo ich jetzt auch die meiste Entwicklung sehe, ist das ganze Thema Haushaltsrobotik. Also wenn wir uns überlegen, es gibt jetzt die Staubsaugerroboter schon seit, lass es 10 Jahre sein oder 15 Jahre, ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon sehr, sehr lange Staubsaugerroboter selber habe. Das ist natürlich sag ich mal, das einfachste, der einfachste Form der Robotik, die wir uns heutzutage vorstellen können. Heutzutage wird ja sehr stark im Bereich der humanoiden Roboter entwickelt, und die ersten sollen ja schon bald in naher Zukunft auf den Markt kommen, käuflich erwerbbar sein.
Ja, Elon Musk will die doch für $30,000 verkaufen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das ist ein ziemliches Zukunftsfeld. Und auch, und da sehe ich tatsächlich so einen gewissen Mismatch, weil in der Breite haben wir halt diese Smart Homes, so wie wir sie jetzt in der Vision haben, ja gar nicht. Ne? Also das Maximum, was die meisten haben, ist halt Thema Beleuchtung, vielleicht mal eine Philips Hue-Leuchte, oder die Enthusiasten haben sich da auch dann entsprechend was zusammengebaut. Aber in den meisten Fällen kommen wir vielleicht in die Situation, dass der humanoide Roboter letztendlich auf den ganz normalen, klassischen Lichtschalter drücken muss, um das Licht anzumachen, was irgendwie in meinem Kopf nicht ganz zusammenpasst.
Ja, also ich glaube, das connected alles im Haus, das ist tatsächlich eine große Herausforderung noch, aber es ist nicht eine Alexa oder weiß ich was, ein ähnliches, ein HomePod irgendwo reinzustecken, mit dem man erstmal kommuniziert, Wetter und News und sowas, das ist ja schon die ersten Anfänge, die da in die Richtung gehen, ne? Also man, das sehe ich auch schon so. Ich finde das Thema Hausbots, autonome Systeme tatsächlich deswegen sehr spannend, weil ich da auch glaube, dass ich daraus, dass man heute zwar denken würde, vielleicht 50.000 für einen Hausroboter, boah, wie teuer, ne? Mhm. Was man mit dem alles machen kann. Das ist ja praktisch, der ist ja 24 Stunden am Tag für einen im Einsatz. Dann glaube ich, könnte das schon etwas werden, wenn wir wirklich mal versuchen, weit nach vorne zu denken, dass das wahrscheinlich in der Zukunft eher normal wird, dass Leute sich so einen kaufen. Mhm. Vielleicht sogar eher als ein Auto.
Ja, ich habe auch schon scherzhaft gesagt, ich werde meine Garage ausräumen und dann werde ich da den humanoiden oder die humanoiden Roboter halt Dinge produzieren lassen, wenn die gerade nicht im Haushalt gebraucht werden. Ne? Also warum nicht? Habe ich quasi meine eigene Manufaktur und kann vielleicht also einen Etsy. Wollte ich gerade sagen, kann ich einen Etsy-Shop aufmachen.
Ja, schön. Ja, bei mir ist ja aber hier, ich werde ja mal ein bisschen veräppelt, weil Leute, die mit mir oft und lange Videokonferenzen machen und ich dann zu Hause bin, dann während Corona war das ja ganz wesentlich, da habe ich die Konferenz aus dem Homeoffice gemacht, und ich habe mein Büro im Keller. Ich habe im Keller gebaut, auch relativ neu, und ich habe es irgendwie geschafft, am Ende dieses Baus einen Keller zu haben, der einfach unglaublich trocken ist. Eine Fußbodenheizung, ein automatisches Belüftungssystem, und wenn ich nichts machen würde, würde ich im Winter im Keller wirklich also 25% Luftfeuchtigkeit nur noch haben, zum Teil sogar noch niedriger, dann brennen einem wirklich am Ende des Tages oder nach 2-3 Stunden jeden Tag da am Rechner irgendwann die Augen oder die Schleimhäute vertrocknen, deswegen habe ich immer einen Luftbefeuchter und habe ich schon alles ausprobiert, die ganz teuren Geräte, die günstigen Geräte, also ich habe die alle durch, aber so richtig automatisiert mit Wasseranschluss, das habe ich ja jetzt nicht bei mir im Büro, so mit Wasseranschluss, deswegen muss über den Tank auffüllen. Das kennen die meisten immer, dass ich nach 2-3 Stunden zum Teil aufstehe und dann hier, ich bin gleich wieder da, ich muss mal den Luftbefeuchter auffüllen, und dafür könnte ich einen kleinen Roboter auch gebrauchen vielleicht oder eine andere Lösung, aber das sind natürlich auch so Dinge, du kannst im Haus nicht alles vorhersehen.
Absolut nicht,
nein. Ob es so kommt. Es gibt andere Leute, ich habe einen guten Freund, dem sein Keller ist halt total feucht. Mhm. Ne? Also das ist total das Gegenteil. Der hat genau das andere Problem. Der hat ständig versucht, zu entfeuchten. Da ist es letztlich ganz anders. Also so ein Gebäude ist schon auch an sich noch vom Bauen her eine gewisse Individualität. Mhm. Ne? Und das ist letztlich, glaube ich, schon ganz wichtig, wie man das Ganze so aufstellt. Ne? Und
ja, da sprichst du was Interessantes an, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, halt im Vorhinein zu wissen, was brauche ich denn überhaupt an Komponenten, wie will ich die Komponenten miteinander vernetzen, damit das möglich ist, was ich mir vorstelle. Und bei uns zum Beispiel, also das ist jetzt ein Punkt mit der Luftfeuchtigkeit, das spielt bei uns keine Rolle, einfach weil das in unserer kontrollierten Lüftungsanlage in der KWL haben wir einen Enthalpie-Wärmetauscher drin, und da wird die Luftfeuchtigkeit halt in Teilen reguliert. Aber so wirklich Gedanken habe ich mir über das Thema auch nicht gemacht, muss ich zugeben. Also es gibt gewisse Sachen, gewisse Aspekte und Gewerke, wo ich auch nicht so intensiv mich mit beschäftigt habe, sondern eher Thema Beleuchtung, Beschattung, grundsätzlich Vernetzung. Das waren so meine Fokuspunkte natürlich. Aber das, was du ansprichst, ist, ja, am Ende ist es so. Vielleicht werden wir viele Dinge darüber automatisieren, dass am Ende der Roboter dann deinen Wassertank auffüllt.
Ja, ich werde auf alle Fälle jetzt momentan veräppelt. Ich habe mir einen schönen Teams-Hintergrund momentan gemacht für die Calls mit unserem DeLorean, schon so ein bisschen auf unserem Podcast, und dann muss ich mir schon anhören, dass jetzt hier der Doc Brown praktisch seinen Fluxkompensator noch per Hand auffüllen muss, ne? Aber gehört letztlich irgendwie auch dazu, und es spiegelt jetzt sicherlich nicht das, was technologisch machbar ist im Bereich Smart Home, und ich glaube, da können wir einmal nochmal so einen Reality-Check machen, was ist tatsächlich aktuell, ja, was sagt die Studienlage?
Ja, ganz genau. Also da gibt es tatsächlich auch eine Studie von unseren Kollegen vom Fraunhofer IAO aus Stuttgart. Die hat den schönen Namen Future Living 2040, und die zeigt, wie unsere Wohnungen in Zukunft aussehen könnten. Das geht auch tatsächlich ein bisschen in die Richtung von unserem Gedankenexperiment. Stellt euch vor, euer Zuhause merkt, wenn ihr gestresst seid, spielt automatisch entspannte Musik, schlägt euch eine Tasse Tee vor oder macht die Tasse Tee dann direkt schon, und vielleicht kommt dann auch der Roboter angefahren und reicht die Tasse Tee an, ne? Das wäre ja total smart. Die Frage ist da natürlich, wie weit wird das gehen oder wie weit soll das gehen? Wollen wir das überhaupt haben, oder ist das dann vielleicht sogar an einigen Stellen einfach zu viel?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, da können wir jetzt wirklich ins Gedankenexperiment auch mit verschiedenen Perspektiven einsteigen. Denn wenn so ein Smart Home anfängt, einen zu erziehen, anstatt einem ein Heim zu sein, dann glaube ich, wird schon kritisch. Da wird es mit Akzeptanz nach unten gehen. Und man hat ja als Familienvater auch noch andere KI-ähnliche Systeme im Haushalt, also die Kinder, die viele Anforderungen und Anweisungen, und die Frau hat man auch noch, und man selber ja auch sehr viel Anweisungen. Meine Frau würde sagen, ich stelle mehr Anweisungen, als ich befolge. Aber das ist, glaube ich, schon, das sind schon Dinge, über die müssen wir mal sprechen, weil vieles kann man technologisch machen. Vieles ist auch denkbar, auch organisatorisch. Aber am Ende des Tages kommen wir immer auch zur Frage zur Akzeptanz und vor allem, welche Konsequenzen hat das eigentlich für den Menschen? Und deswegen, glaube ich, wäre es ganz cool, wenn wir mal so anfangen mit dem Thema der Personalisierung, weil das ist, glaube ich, ein Riesennutzen. Das sieht man ja auch im Gedankenexperiment, aber das hat ja zwei Seiten.
Ja, absolut. Also um etwas zu personalisieren, musst du ja auch erstmal überhaupt in der Lage sein, Daten zu erfassen. Und ich erinnere mich, Bill Gates beispielsweise hatte in den 90er Jahren schon ein Smart Home gebaut, ne? Der wird damals wahrscheinlich nichts großartig von der Stange gekauft haben, weil es einfach wenig gab, sondern viel individuell quasi für ihn dann programmiert. Ich meine, das war damals so, da haben die Gäste dann ein Armband bekommen, wenn die reingekommen sind, und dann wurde auch personalisiert im Prinzip Musik abgespielt oder die Raumtemperatur eingestellt, was weiß ich. Aber auf jeden Fall war dieser Aspekt der Personalisierung bei ihm auch schon sehr, sehr wichtig. Er hat das quasi auch so haben wollen, dass man möglichst wenig selber machen muss dabei, ne? Also doch schon sehr visionär, aber ich glaube, es ist ein schmaler Grat, ne? Also wann fängt Personalisierung an und wann hat man eher das Gefühl, bevormundet zu werden, ne?
Ja, natürlich. Also wenn ich mir so vorstelle, und wir alle tun das, mal abends einen Film gucken, Kinder sind im Bett, und dann geht man doch irgendwie zum Kühlschrank und möchte noch irgendwas snacken und sagt, das habe ich mir heute irgendwie verdient, und dann wird der Kühlschrank nicht aufgemacht, sondern zugesperrt. Nee, ist nicht gut für dich. Du solltest lieber hier früh ins Bett gehen und morgen früh erst mit dem Yogakurs anfangen. Also ich weiß nicht, ob das die Menschen wirklich wollen und ob es darauf hinauslaufen sollte.
Ja, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, das würde sich einfach am Markt nicht durchsetzen, weil natürlich die wenigsten Menschen sich geißeln lassen wollen. Technisch machbar. Ich glaube, das wäre von der Funktionalität her bei den wenigsten Menschen zu finden.
Ja, definitiv. Und dann, wenn man über das Thema Individualisierung spricht, hat das natürlich auch seine Grenzen, ne? Also ich, wenn ich von der Arbeit komme, dann möchte ich es eher ruhig und gemütlich haben und mich vielleicht mal ausruhen. Mhm. Meine Frau, die kommt entweder auch gerade irgendwo aus, kommt letztlich dann auch zu Hause oder ist zu Hause und wartet schon, dass ich komme, oder die Kinder, und die wollen jetzt Action haben. Und dann muss das ja auch zusammenpassen. Also was spiele ich jetzt ab im Smart Home? Was für eine Musik? Wie mache ich die Lichteinstellung? Ja,
wer hat die Priorität?
Also braucht man schon so eine Art Diplomatenfunktion, ja, noch?
Es gibt Leute, die haben quasi auf der Visualisierung für ihr Smart Home haben die so eine Art God-Mode eingerichtet, dass sie alles übersteuern können und dann immer Herr des Hauses sozusagen sind. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, ne? Wenn meine Kinder irgendwann mal älter sind und dann wirklich anfangen, eigene Sachen steuern zu wollen im Haus, wie wir da die Priorisierung umsetzen.
Ich bin ja an dem Punkt schon. Mein Großer ist ja schon 10, also der weiß ganz genau, wie er was ansteuert und was bespielt und was auf die Stereoanlage raufhaut und welche Musik. Und ich kenne alle Hörspiele, die man so in dem Alter so hört, Gregs Tagebücher, alle durch. Das ist schon, da muss man dann durch. Also manchmal bräuchte man vielleicht so eine Notaustaste. Also vielleicht doch wieder so ein bisschen diese Knöpfe wie bei diesem Gebäude, ja,
Push-Button-Männer
aus den 50er Jahren. Um da rauszukommen. Was ich aber wirklich sehr spannend finde bei dem Thema Individualisierung, ist das Thema Inklusion. Also ich glaube, Inklusion einmal natürlich für Menschen mit einer Beeinträchtigung, aber auch für ältere Menschen. Also das Verlängern der Zeit, dass ich eigenständig im Zuhause bleiben kann durch, sagen wir mal, positive Überwachung des Gesundheitszustands oder Sturzüberwachung oder Erinnerung an Medikamente. Also eigentlich das, was man so im Altenheim oder im Krankenhaus macht, das finde ich schon sehr, sehr gut, in solche Richtungen, solche Konzepte auch zu überlegen und das auch möglichst einfach zu machen. Da gibt es ja auch schon diese Möglichkeiten, also dass man so einen Notknopf hat, in dem eine automatisierte Nummer angerufen wird. Aber das kann man ja in viele Bereiche denken, dass die Leute halt vielleicht nicht mit 75 oder mit Anfang 80 ins Altersheim kommen, sondern dass man das wirklich, so ist auch meine Erfahrung, der Wunsch ist, möglichst lange doch noch eigenständig zu wohnen, zu leben. Und natürlich auch für Leute mit Beeinträchtigungen ist das ganz, ganz wesentlich, dass man da auch das Auge drauf wirft. Und ich glaube, da kann man, glaube ich, sehr viel Nutzen stiften. Also gar nicht nur um Spielereien, sondern wirklich auch um, ja, ich sage jetzt mal, Lebensqualität zu erhöhen und zu verlängern.
Ja. Absolut, ja. Im Fachjargon heißt das, glaube ich, Ambient Assisted Living. Das ist also ein richtiger Markt sozusagen. Da verschmelzt natürlich das eine auch mit dem anderen. Und ehrlicherweise ist das tatsächlich auch ein Faktor, wenn man ein Haus baut, an den man denken sollte. Also sind diese Funktionalitäten vielleicht gerade, wenn ich älter bin, notwendig? Werden die mir ermöglichen, das Haus halt besser, länger zu benutzen? Klar, es gibt so Aspekte wie, ich mache mir unten im Erdgeschoss einen zweiten Wasseranschluss, wenn ich da in Zukunft mal die Waschmaschine stehen haben muss und dann quasi nicht immer Treppen laufen braucht. Da denkt man natürlich drüber nach. Aber auch das Thema Zugänglichkeit und Accessibility sind auf jeden Fall Faktoren, die man durch solche Technologien ermöglichen kann.
Ja, absolut. Lass uns mal ein bisschen auf die Technologien gucken oder was sich technologisch gerade so tut. Jetzt war Anfang des Jahres ja erst die CES. Die haben wir ja beide verfolgt, wie viel andere auch, die Kollegen hier, manche Sachen mehr. Wir gucken das natürlich sehr stark aus dem Bericht KI. Aber mir ist total erstmal aufgefallen, weil ich auch wusste, wir machen was zu Smart Home. Wie viel Smart Home Sachen da auf der CES tatsächlich so auch wirklich durchgeschlagen haben und auch eigentlich in den Nachrichten eher im Vordergrund standen. Was waren so deine Highlights, die du da so in dem Bereich mitnehmen würdest?
Also ich habe da auch das Thema Robotik am meisten im Fokus gesehen. Also der Staubsaugerroboter, der über einen Roboterarm verfügt, um dann Socken aufzusammeln, sieht ganz lustig aus, aber das geht aus meiner Sicht tatsächlich in die richtige Richtung, weil vielleicht nicht jeder sich den humanoiden Roboter sofort leisten können wird, aber eine Robotikanwendung, die halt bedarfsgerecht auch mal was aufheben kann oder mal was vorbeibringen kann, die wird dann auf diese Art und Weise deutlich erschwinglicher. Also von daher finde ich das spannend. Oder Samsung hatte, glaube ich, auch so einen fahrenden Roboter vorgestellt, der irgendwie einen Beamer integriert hat. Das ist auch vielleicht eher Spielerei, aber das ist auf der CES ja immer so. Also die Hälfte von dem, was da gezeigt wird, die verschwindet dann wieder im Schrank.
Ja, ich finde den Saugroboter, ich meine, der ging echt durch die Presse durch, wo dann der Arm rausgeht, die Socke wegräumt oder so. Und da habe ich auch echt, ich wollte schon unser Haus, also das Zimmer von meinem Sohn als, sag mal, Testwiese und Endgegner für diesen Roboter vorschlagen, weil dann hat er echt eine Menge zu tun. Da würde er eher aufräumen als saugen müssen. Aber vielleicht ist das auch dieses sag ich mal, schrittweise eine zusätzliche Funktion, vielleicht am Anfang eine Spielerei, dann kaufen sich so eher so Leute wie wir, die ein bisschen technikverliebter sind, das ausprobieren und dann guckt man, ob es dann massentauglich auch wird. So ähnlich glaube ich schon, dass es nicht ganz so schnell geht, also mit von 0 und 1 auf dem Smart Home, sondern ich glaube schon auch diese Devices, die werden sehr viel dabei bewegen und das war auch damals tatsächlich beim Hausbau meine Spekulation, dass ich vielleicht gar nicht so viel in die Gebäudeinstallation investieren muss, sondern eher das praktisch durch solche Devices immer wieder aufwerte, die ich auch wieder austauschen kann und dann dementsprechend technologisch mein Gebäude nicht veraltet, sondern auf dem Stand eines Gebäudes bleibt. Das ist gar nicht so doof vielleicht.
Ja, ist eine spannende Frage, aber man muss ehrlich sein, wenn man es gut genug vorhersieht. Ich kann zwar nicht in die Zukunft schauen, aber ich würde tatsächlich behaupten, wenn es gut geplant ist, dann ist es eher entscheidend, was dein Haus im Prinzip an Verbindungspunkten mitbringt, weil die Intelligenz, die kannst du immer aufrüsten und aufwerten. Also das ist das Interessante. Ein Grund, warum ich mich für KNX entschieden habe, ist es ein Stück weit dezentraler Standard. Das heißt, jedes Gerät, das an diesem Bus angeschlossen ist, also das über das KNX-Netzwerk, nenne ich jetzt mal plump, miteinander verbunden ist, die können miteinander kommunizieren, aber unabhängig von einer Schaltzentrale. Mhm. Also im klassischen KNX-Haus brauchst du keine Schaltzentrale, sondern du richtest jedes Gerät einzeln ein. Jedes Gerät lässt sich auch einzeln austauschen. Wenn eins ausfällt, läuft dein Haus trotzdem weiter, mal abgesehen von der Stromversorgung. Das ist der einzige Schwachpunkt. Aber die Intelligenz kriegt man meistens durch irgendeinen zentralen Server dann rein, der das Ganze dann nochmal deutlich komplexer steuern kann. Und das lässt sich natürlich immer aufwerten. Und was du meinst mit den Nachrüstlösungen, das ist aus meiner Sicht schon ein zweischneidiges Schwert, weil du hast natürlich eine sehr heterogene Landschaft. Du hast ganz viele verschiedene Anbieter. Und wenn du dir alleine mal anguckst, der normale Smart-Home-Kunde, würde ich behaupten, der wird sich nicht noch den zentralen Server hinstellen und das Ganze miteinander verknüpfen, sondern dann hat er seine Philips Hue-App, dann hat er seine Amazon Alexa-App vielleicht, ein paar Sachen hat er im Apple HomeKit drin. Ich sehe da schon so ein bisschen so eine Fragmentierung, was auch mit der Grund ist, warum sich das vielleicht noch nicht so durchgesetzt hat.
Ja, das sollten wir auch gleich mal reingucken. Ich glaube, ein Aspekt, der auch in dem Gedankenexperiment nochmal reinkommt, neben dem technologischen, ist so das ganze Thema Energie oder vor allem auch dann das Thema der Nachhaltigkeit. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Und die erste Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn man erstmal ja mehr von diesen Funktionalitäten hat, da wird man ja wahrscheinlich erstmal mehr Strom verbrauchen. Wie ist es bei dir? Ich meine, du kannst das ja bei dir vielleicht auch ganz gut mal vergleichen. Du hast ja zwar noch nicht zweimal ein Haus gebaut, aber da sind wir wieder so bei dem Thema, die wir schon in der vorletzten Folge hatten, bei dem Thema Energie. Ne? Also das spielt ja da total mit rein.
Ja, absolut. Also ich habe natürlich keinen direkten Vergleich, weil ich glaube, in einem Haus wohnt man immer noch anders als in einer Wohnung. Das heißt, den direkten Vergleich habe ich da nicht. Ich würde behaupten, dass grundsätzlich dadurch, dass man natürlich mehr Geräte im Haushalt hat, dass die Grundlast vielleicht höher ausfällt. Du hast aber natürlich einen ganz anderen Hebel, das erstmal transparent zu machen und auch entsprechend zu steuern. Ich habe bei mir ich würde sagen, das war ein großer Fehler, dass ich nicht mit PV-Anlage direkt gebaut habe, weil das ist, glaube ich, ein Faktor, wenn du das hast und wenn dann noch sowas wie ein E-Fahrzeug dazu kommt. Da kann man echt schon viel rausholen. Nicht vielleicht so sehr durch die Effizienz der Geräte. Das ist klar, je mehr Geräte du hast, umso mehr Grundlast hättest du erstmal. Aber über die intelligente Ansteuerung der Geräte. Also wann welches Gerät wirklich zum Beispiel arbeitet. Stichwort Waschmaschine. Wir hatten vor 10 Jahren, glaube ich, das erste Projekt dazu mit Miele, wo es um das Thema Smart Grid ging. Also wie kann quasi die Waschmaschine mit dem Stromanbieter verhandeln, um den bestmöglichen, günstigsten Zeitpunkt quasi zu nutzen, um zu waschen. Weil ob ich jetzt um 14 Uhr wasche oder um 16 Uhr und ich komme nach Hause und die Wäsche ist fertig, das ist ja letztendlich dann egal, wann die Waschmaschine lief, ja, absolut, für die, ja, meisten Leute.
War so eine Art, ich sag mal, war ein KI-System, was im Hintergrund mit dem Strommarkt verknüpft sein sollte. Das war mir natürlich, also technologisch war das alles relativ durch. Mhm. Die Energieversorger haben so nicht, damals noch nicht so mitgespielt, da war der Druck auch noch nicht so richtig da. Es, ja, war ein bisschen so seiner Zeit voraus. Umso wichtiger sind diese Themen natürlich heute. Und ich glaube, man kann so einmal so festhalten, also das Thema Energie oder Nachhaltigkeit ist total wichtig. Das muss man integriert denken. Also ein Smart Home, was nicht nachhaltig gebaut wird, ist irgendwie, das widerspricht schon dem Begriff Smart irgendwie, ne? Also
ja,
Energie, Energie soll dann genutzt werden, wenn sie wirklich gebraucht werden. Deswegen auch solche Energiespeicher oder Photovoltaik, das spielt da schon stark mit rein. Das heißt, ich muss irgendwie diese Solarenergie, solche Themen, Windenergie vielleicht auch, aber ich meine, Balkonkraftwerke sieht man jetzt schon öfters, ne, auf der Straße auch bei Häusern, dass das komplett mit integriert wird. Wir sehen das ganze Thema KI natürlich als ganz, ganz wesentliches Thema. Also ich glaube, es gibt schon so charakteristische Dinge für ein energieeffizientes Smart Home, ja, die nicht nur auf, ja, ich sage jetzt mal, nicht technische Systeme, das geht natürlich auch. Als ich ein Haus gebaut habe, war beim Architekten und der meinte, ja, im Bad, da machen wir keine Lüftungsanlage, da machen wir hier aus mit so einem Lehmputz, der immer weiß, Luft, Wasser bindet. Der
ein bisschen atmen kann, ja.
Ja, der atmet dann und hat das Bild riesengroß und so, war fast genauso teuer gefühlt, was er dann da veranschlagt haben wollte, was natürlich auch noch geil aussah. Jetzt wusste er nicht, dass mein Vater Malermeister ist und ich mich da ein bisschen gut auskannte und habe mich entschieden, weiß, das mache ich trotzdem noch. Ne? Also mein Vater hat immer sehr viel mit Kalkputz und dergleichen, sehr auch so künstlerisch. Und das gehört auch dazu, definitiv. Aber komplett ohne technische Lösung wird es nicht gehen. Und auf der CES waren natürlich auch, waren bestimmte Themen ja auch mit drin. Aber was ich tatsächlich jetzt zuletzt mir mal neulich angeguckt habe, weil ich es in der Zeitung gelesen habe, oder Zeitschrift, war vom halben Jahr, dass Tesla immer weiter Druck macht, was diese Powerwalls angeht, also die Batterien fürs Zuhause. Also da nehmen die kleinere Batterien, also so ungefähr ein Sechstel, Siebtel in der vollen Größe von so einem Tesla-Fahrzeug und bauen das praktisch in so ein modulares, aber auch sich geschlossenes System, dass man das relativ gut zu Hause sich tatsächlich in den Keller stellen kann oder vielleicht ans Wandgebäude auch, wird das auch angebracht und kann das dann zum Beispiel dann integrieren. Und das wäre ja natürlich schon sinnvoll. Das ist ja das, was wir vor zwei Folgen besprochen haben, dass,
genau,
man dezentrale Speicher hat. Ist noch nicht so ganz günstig. Das hat, ich habe mal geguckt, also ungefähr mit allen Kosten ist man so, also mit allen Materialkosten ist man so bei 10.000 Euro. Dann kommt natürlich noch die Installation, die beliebig teuer werden kann. Das kommt je nach den Gegebenheiten an. Aber ich denke, das spielt schon mit rein und ich glaube, da kann man echt nochmal auf unsere Folge von vor
letztes Mal verweisen. Absolut, da hatten wir beim letzten Mal ja drüber gesprochen oder vor zwei Folgen. Und ich glaube, wenn die Batteriespeicher immer günstiger werden, dann, wenn wir den Punkt jetzt nicht schon sogar erreicht haben, dann wird das irgendwann sich einfach auch lohnen, diesen Batteriespeicher einzusetzen. Gerade wenn du auch diese Intelligenz hast, dass quasi bedarfsgerecht entschieden werden kann, welche Aggregate kann ich denn jetzt vielleicht ansteuern mit dem Strom, der mir zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das kann nur optimal funktionieren, wenn die ganzen Geräte miteinander kommunizieren können. Also da ist dann das Smart Home tatsächlich die Notwendigkeit, um das voll ausschöpfen zu können. Aber was du auch angesprochen hast und was ich auch spannend finde, ist, natürlich gibt es sehr viele technische Lösungen, aber meistens ist es gar nicht die aufwendigste Lösung, die den meisten Gewinn bringt, sondern auch das Thema Beschattung alleine schon. Also im Winter, sag ich mal, wenn die Sonne scheint, machst du die Jalousien auf, lässt die Sonne reinscheinen, damit die Sonne ein bisschen dein Haus mit erwärmt sozusagen. Oder andersrum im Sommer, Beschattung spielt eine riesige Rolle, um das Haus nicht aufheizen zu lassen. Ne? Also, und das geht schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr gut, ist aber einfach eine zentrale Komponente, die halt so ein Smart Home dann mit sich bringt.
Ja, definitiv. Also wir haben bei uns auch Rough Stores verbaut, das, was im Sommer unglaublich gut funktioniert, dass es eher kühler bleibt und man trotzdem trotz der Beschattung auch immer noch rausgucken kann, also nicht komplett hinter so einem Rollo verschwindet. Also sind, glaube ich, Dinge, und dann sind wir vielleicht schon bei dem Punkt, die Frage ist ja auch, was macht machen Architekten eigentlich bei dem Thema? Also wie plant man Gebäude, wie plant man zukünftig das rein? Da gibt es ja einen ganz spannenden Architekten, den Carlo Ratti, der hier im MIT momentan aktiv ist, aber der viele Dinge auch schon gemacht hat. Und der hat ja wirklich ganz verrückte Ideen, wie man Gehäuser planen soll, die auch sehr stark in diese Wandlungsfähigkeit, die im Gedankenexperiment beschrieben worden ist, mit reingeht, weil ja viele Gebäude stehen ja oftmals nur leer oder werden nicht genutzt, dass man das einfach wieder aufwertet. Also diesen Gedanken finde ich eigentlich sehr schön und auch sehr spannend. Und was hältst du von solchen Sachen?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was dann für mich schon eher in Richtung Zukunftsmusik geht. Wenn man davon, zumindest Stand heute, vergleichsweise wenig sieht, es sei denn, man hat mal irgendwo ein sehr kostspieliges Großprojekt, wo das dann präsentiert wird, wo dann auch viele Naturelemente eingebracht werden. Das, was du angesprochen hast mit dieser Wandlungsfähigkeit, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich mal eine Dokumentation gesehen habe über irgendein Hochhaus, ich glaube, das war in Ostdeutschland, wo die so einen Ansatz gefahren haben, wo man quasi dynamisch die Räume aufteilen konnte. Das Problem war, das war dadurch so hellhörig, das Haus, dass das nicht bewohnbar war. Aber ich meine, diese Ideen gibt's eigentlich schon sehr, sehr lange, aber so wirklich gut umgesetzt gesehen habe ich die jetzt auch noch nicht. Ne? Ist wahrscheinlich auch wieder so ein Faktor, eine Kostenfrage. Die meisten Leute am Ende des Tages, wenn sie ein Haus bauen, machen halt überall Abstriche, weil es einfach schon teuer genug ist. Und solche Dinge sieht man dann im Alltag zumindest noch sehr wenig.
Ja, aber selbst auch bei Bürogebäude. Jetzt nach Corona merken wir schon, dass unser Institutsgebäude nicht so ausgelastet ist wie vorher. Und dann kommt natürlich auch die Idee, wie gehen wir damit um, tagsüber hier eher Coworking, was macht man eigentlich abends auch mit so einem Gebäude, es steht einfach nur leer da, ne? Nutzt man das für Freizeitaktivitäten, also das sind alles so Gedanken, die man, glaube ich, noch weiterdenken kann, wenn wir nicht einfach immer stumpf nur weiter Fläche bebauen wollen von neu, sondern dass man wirklich sagt, anstatt immer neu zu bauen, wie kann man Nutzungskonzepte auch mit reinbringen, wie kann man auch bestehende Gebäude dann dementsprechend aufwerten, das finde ich schon spannende Gedanken und auch gerade Beton, den baust du erstens nicht einmal so hin und den kriegst du auch nicht einfach so wieder weg, also wie kann man das weiter nutzen, das finde ich schon wichtige Dinge und ich glaube, das sind schon wichtige Konzepte und diese Ideen kennen wir ja. Da gibt es ja auch in Singapur das Capital Spring Hochhaus, wo das ja praktisch so mit integriert wird, so ein ganzer halber Regenwald praktisch ins Gebäude mit reingebaut wird. Das sind schon Dinge, das sieht natürlich auch alles mit Absicht sehr futuristisch aus, ist auch aus architektonisch irgendwie Design-Thema. Carlo Ratti ist natürlich auch ein sehr starker Designer, aber ich finde, dass grundsätzlich alles schon in die richtige Richtung geht.
Ja, absolut. Also das sind sicherlich auch Themen, was du auch gerade angesprochen hast, ne? Wie nutzen wir vielleicht Bürogebäude irgendwie etwas dynamischer, dass halt das nicht tote Fläche ist. Das geht ja fast schon in die Richtung von den vom Carsharing-Modell, ne? Also sicherlich ein spannendes Konzept und weiß ich nicht, ob das am Ende funktionieren kann, sowas, aber ich halte das für auf jeden Fall eine spannende Überlegung zu sagen, warum kann man nicht irgendwie Multinutzungskonzepte etablieren in solchen Gebäuden?
Absolut, ne? Jetzt haben wir hier in Paderborn ja nicht unbedingt viele große Betonbauten, hohe. Ja, wir haben dafür die Paderwiese und vor der Tür den Teutoburger Wald, also dafür sind wir natürlich auch froh.
Aber wir haben das architektonische Meisterwerk Heinz-Nixdorf-Museum.
Absolut, absolut. Die schauen auch alle gleich aus diesen Gebäuden. Weltweit, muss man sich mal anschauen. Aber jetzt lass uns das nochmal weiterdenken. Jetzt, wenn immer weiter man vielleicht auch in die Stadtplanung mit eingreift, Verkehrsdaten, Verkehrsströme überwacht, den Energieverbrauch, die Luftqualität überwacht, die Stadt passt sich so allem an, aber das ist hat ja auch eine Schattenseite vielleicht.
Ja, klar, also man. Natürlich muss man bei all diesen ganzen technischen Lösungen auch immer überlegen, wo fallen Daten an, wofür nutze ich die Daten und im Gedankenexperiment war ja die Rede davon, dass die Gebäude miteinander kommunizieren können. Da stellt sich dann natürlich die Frage, okay, kann sowas ins Negative umschlagen? Wird dadurch beispielsweise so eine Orwell-Zukunft aufgemacht, wo plötzlich alle Menschen jederzeit kontrolliert werden können? Und das ist sicherlich etwas, was man auf jeden Fall beachten sollte. Und für mich persönlich ist das auch ein Aspekt, ne? Also diese ganzen Lösungen, die halt nur funktionieren mit der Cloud, die waren für mich halt immer schon von vornherein ein No-Go, wo ich gesagt habe, nein, mein Haus muss in jedem Fall auch autark ohne Internetanschluss funktionieren können. Das ist aber nicht bei allen Systemen so, ne?
Ja, absolut. Da ist man schon so ein bisschen bei Big Brother dann ganz schnell. Absolut, da gibt es ja viele Filme auch dazu, die dieses Szenario im Prinzip schon so ein bisschen vordenken. Oder du hast George Orwell mit 1984 angesprochen, das ist natürlich so eine Dystopie, die das sehr schön beschreibt, wenn das Ganze dann irgendwann wirklich zur Überwachung, Kontrolle und der Verlust der Privatsphäre zum Teil ja auch schon wird. Und man wird ständig auch dann irgendwann Informationen ausgesetzt, die man vielleicht gar nicht wollte. Ne? Aber ich glaube schon, das Thema dieser Kampf um die persönlichen Daten ganz, ganz wesentlich ist in diesem Smart-Home-Markt. Also ich glaube, das spielt da ganz stark mit rein.
Ich glaube auch insbesondere jetzt hier am Standort Deutschland natürlich nochmal mehr, weil hier wirklich das Thema Datenschutz ja irgendwie einen sehr hohen Stellenwert hat. Ne? Also in Teilen zu Recht, in manchen Teilen vielleicht überzogen aus meiner Sicht. Aber das, was ich gerade schon angesprochen habe, das halte ich nach wie vor für ein sehr ausschlaggebendes Kriterium, nämlich wenn meine einzelnen Gewerke nur funktionieren, wenn sie permanent mit irgendeinem Server von irgendeinem Anbieter kommunizieren, dann ist das für mich ehrlicherweise keine Zukunftsmusik, sondern eher was Negatives. Es gibt halt genug Beispiele dafür. Sonos ist ein Beispiel, wo halt ältere Geräte einfach nicht mehr funktionsfähig sind, so quasi gebrickt worden sind vom Anbieter. Oder wenn ein Unternehmen pleite geht und die Server irgendwann abgestellt werden und dann die Produkte nicht mehr funktionieren, das ist für mich halt einfach absurd. Und deshalb halte ich das für schon wichtig, dass man Lösungen am Markt hat, die es einem einfach ermöglichen, das Ganze halt unabhängig von den Anbietern tatsächlich betreiben zu können. Das schließt natürlich nicht aus, dass die Geräte mit der Cloud kommunizieren können. Für bestimmte Anwendungsfälle ist das nötig, aber nach Bedarf und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Eine Datensparsamkeit ist da sicherlich auch ein Stichwort, was eine große Rolle spielt. Ich glaube, viele Leute haben da Bedenken und Ängste, aber technisch ist das alles machbar, das halt sich unabhängig aufzustellen. Also bei mir beispielsweise, ich brauche halt keine Cloud-Dienste, damit meine Geräte zu Hause funktionieren. Jetzt mal abseits von irgendwelchen smarten Lautsprechern, die ich dann doch teils im Haus habe. Das ist aber, hast du richtig gesagt, also es ist definitiv ein Punkt.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich anfangs schon gesagt habe, was mich tatsächlich als ich das Gedankenexperiment gehört habe, mich doch am stärksten getriggert hat. Bei mir ist es oft so, ich versetze mich dann rein in die Person über diesen Gedankenexperiment und ich mich sehr stark getriggert gefühlt durch diese andere Form der sozialen Interaktion. Also sie gehen da am Strand spazieren und treffen sich nur virtuell. Ich habe jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, Virtusphere oder so. Also im Prinzip das, was Mark Zuckerberg mit seiner Meta-World da versucht, uns jetzt schmackhaft zu machen. Ich finde schon, das ist schon ein krasses Thema. Also Corona ist jetzt ja noch nicht so lange her und während Corona haben wir schon so ein kleines Großexperiment gemacht. Alle waren zu Hause und waren schon mal so ein bisschen isoliert und jetzt gerade an so einem Institut wie bei uns, viele junge Leute, die ich auch anfange, wir hatten ja wirklich auch so Fälle, die Leute sind gerade nach Paderborn gezogen, 400, 500 Kilometer entfernt hergezogen, ganz jung, Studium abgeschlossen, kenne ich hier noch niemanden und schwuppsdiwupps, werden auch keinen kennenlernen, weil ihr seid erstmal zu Hause. Und das ging ja vielen so, zum Teil in einer kleinen Bude gewohnt haben oder in der WG, wo dann die anderen dann irgendwie nach und nach alle nach Hause wieder gezogen sind und es ist auch nicht so schön mit 25 oder Ende 20 da wieder nach Hause einzuziehen für 2 Jahre, wie es dann am Ende des Tages war. Also ich glaube, die Folgen einer und auch die Konsequenz, die zu einer Art sozialen Isolation ja führen bei solchen Sachen. Also ich habe ein Zuhause, was sich um alles kümmert. Ich muss gar nicht mal raus, gar nicht mal vor die Tür gehen. Das finde ich schon relativ schwierig. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut. Ich glaube, das ist tatsächlich genug Material, um da eine ganze eigene Folge zu dem Thema zu machen. Ich habe vor ein paar Monaten auch was Ähnliches gelesen, was genau in diese Richtung ging. Nämlich so diese Vision, ich weiß nicht, wie das genannt wurde, irgendwie Husk oder so haben die das genannt. Also ein Menschen, der im Prinzip nur noch an einem Stuhl gefesselt ist, in einer virtuellen Welt quasi 24 Stunden lebt. Und das ist halt schon so eine sehr dystopische Vision, die natürlich schon dadurch befeuert wird, dass die technologischen Entwicklungen teils in diese Richtung gehen. Und ich glaube aber am Ende des Tages, dass sich sowas einfach hoffentlich nicht durchsetzen wird, sondern dass wir einen guten Mix finden, gute Balance finden aus neuen sinnvollen Technologien und vor allem die Art, wie wir diese Technologien dann einsetzen, weil das Beispiel vom Virtusware macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn das dein Nachbar ist, der 2 Häuser weiter wohnt, dann kannst du ja lieber einmal um den Padersee spazieren gehen sozusagen.
Da sehe ich schon andere Tendenzen bei meinen Kindern. Also.
Aber wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie der Cousin aus den USA ist oder so, mit dem man sich dann virtuell trifft, dann ist das ja doch vielleicht wieder ganz schön. Also ich glaube, da hängt es auch wirklich davon ab, wie die Technologien eingesetzt werden. Und nur weil etwas technologisch möglich ist, setzt sich das noch nicht sofort durch. Wir sehen das auch an der Apple Vision Pro, die jetzt aus Sicht von Apple sehr stark gefloppt ist, obwohl sie technologisch schon sehr, sehr ausgereift war. War sehr teuer natürlich, aber nichtsdestotrotz ist das ganze Thema VR, AR, wir haben es in mehreren Folgen, glaube ich, auch schon angesprochen, so wirklich durchgesetzt hat sich das noch nicht. Heißt natürlich nicht, dass das nicht in Zukunft passieren wird. Ne?
Ja, ich sage immer meinem Sohn, der auch schon Tendenzen hat, weil ich natürlich auch wahnsinnig viel Spielzeug habe und dann hat er auch eine AR-Brille, VR-Brille dann oft auf oder möchte sie öfters aufhaben, weil ich erlaube. Oder mit, wenn er dann wieder spielt oder am Rechner ist. Ich sage ihm immer, das Gehirn schrumpft dann immer. Ne? Das, also es gibt ja wirklich Studien, es schrumpft nicht wirklich, aber es altert. Da gibt es immer eine schöne Studie, die zeige ich mir immer. Ein Uniklinikum in Leipzig hat das herausgefunden, auch gerade während Corona, dass das Gehirn tatsächlich schneller altert, wenn wir dann irgendwann in so eine soziale Interaktion sind. Und für Kinder ist das ja auch schon total wichtig, mit Freunden noch spielen zu gehen vor die Tür oder nach außen. Und da sehe ich schon andere Tendenzen. Und meine größte Dystopie ist ein Kinderfilm. Das ist Wall-E, kennen die meisten wahrscheinlich. Ein ganz toller Film von einem kleinen Aufräumroboter, der auf der Erde ist und einfach nur den Müll wegräumt, nachdem die Menschheit 700 Jahre vor irgendwie die Erde verlassen hat. Und dann gibt es einen kleinen Roboter, der auf diese Erde kommt, Eve, und sucht, ob da wieder Leben möglich ist. Und nimmt dann Wall-E mit und Wall-E kommt dann auf dieses Raumschiff, wo der seit 700 Jahren die Menschheit lebt. Und diese Menschen auf die 700 Jahre auf diesem Raumschiff, alles KI, also ein Smart Home ist, vom Allerfeinsten, muss man sagen. Die sind praktisch, die vegetieren da vor sich hin, die bewegen, sind alle dick und fett und essen nur und kriegen alles, laufen nicht keinen Meter mehr, sind praktisch immer in so einem Vehikel, was sie überall hinfährt, degenerieren da vor sich hin und die KI lässt sie auch gar nicht mehr raus und obwohl die Erde wieder besiedelbar wäre, lässt sie dann praktisch gefangen. Also ich glaube, das ist immer so das mahnende Bild, finde ich. In so eine Richtung dürfen wir nicht hingehen oder sollte es auch nicht hingehen und da müssen wir gucken, dass es halt nicht völlig spooky wird.
Ja klar, also am Ende des Tages entscheiden natürlich wir als Menschen darüber, was wir haben wollen oder nicht haben wollen und ich glaube, dass das Thema Smart Home in Teilen ist es schwierig, dass sich das durchsetzt, weil es immer dieser Kostenpunkt ist, der vielleicht nicht notwendigerweise immer gerechtfertigt ist, sondern die Intransparenz der Kosten spielt da häufig eine Rolle, dass die Leute dann sagen, nee, ist zu teuer, mache ich nicht. Ich stelle mir halt schon die Frage, wenn jetzt ein Haus gebaut wird, auf klassische Art und Weise, Stein auf Stein, aber mit einer klassischen Elektroinstallation, also wirklich hart verdrahtet. Ich habe den Lichtschalter, wenn ich den bediene, wird quasi ein Stromkreis an der Stelle unterbrochen und dann kann ich auch meine smarte Glühbirne nicht mehr ansteuern, weil sie halt einfach keinen Strom hat. Ich bin schon der Meinung, dass wir da ein bisschen zukunftsgerichteter denken sollten. Da sind aber auch natürlich alle Leute in der Pflicht, die im Prinzip an diesem Hausbau beteiligt sind, ne? Und ich glaube, wir hatten im Vorfeld auch ja schon drüber gesprochen. Es ist eine sehr traditionelle Branche, ne?
Absolut. Ich meine, definitiv. Aber vielleicht kommen wir so ein bisschen zu den Takeaways für heute, dass wir wirklich sagen, also die Science Fiction, die wird hier schon Realität bei dem Thema Smart Home. Aber die Zukunfts Trägheit der Baubranche, die stimmt denn schon ein bisschen dagegen. Also das ist schon ein Kompromiss, den man momentan oft eingeht. Wenn ich jetzt heute Bauherr möchte von einem Eigenheim, dann kriege ich nicht automatisch ein Smart Home mit. So, da muss ich mich zum Teil immer noch sehr viel selber drum kümmern.
Absolut, ja.
Und da müsste es vielleicht auch nochmal Veränderungen geben, wenn man diesen Weg gehen möchte. Und ich glaube, man kann diesen Weg gehen. Wir haben auch ein paar Nutzenpotenziale jetzt, glaube ich, ganz gut dargestellt. Ne?
Ja, letztendlich, man kann es ja auch vergleichen mit einem Auto, das man kauft. Also heutzutage würde sich wahrscheinlich kein, oder die wenigsten Leute würden sich ein Auto kaufen, das nicht eine Schnittstelle hat zu meinem Mobiltelefon, also wo ich jetzt nicht irgendwie Android Auto oder Apple CarPlay habe. Das ist, glaube ich, einfach ein entscheidender Faktor. Aber bei Häusern, komischerweise, akzeptieren wir das quasi, dass wir Häuser so bauen wie vor 50 Jahren im Prinzip, in Teilen.
Ja, und da bin ich eigentlich schon fast beim zweiten Key Takeaway. Das Ganze muss echt benutzerfreundlich sein. Und das unterscheidet, also es muss eine einfache Lösung sein. Ich finde, du hattest es schön am Anfang gesagt, du spürst es gar nicht. Es ist im Hintergrund und du spürst nur die Nutzenpotenziale, aber das die technischen Systeme selber, die spielen jetzt in Anwendung halt keine Rolle. Und das finde ich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig für die Mehrheit der Menschheit. Jetzt sind wir ja schon technikversierte Menschen und das muss für alle anderen natürlich genauso gut funktionieren. Ja,
absolut. Definitiv. Also ich sehe da sehr viel Handlungspotenzial von seitens der ganzen beteiligten Akteure da drin. Also das ist auch ein bisschen ein Anliegen, was ich habe, dass ich mir denke, da müsste eigentlich mehr getan werden. Ne? Also weil das Potenzial ist da, die Technologien sind da. Und wenn wir jetzt auch mal nach Deutschland gucken, wir sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Also auch es gibt in Deutschland sehr gute Anbieter, jetzt zum Beispiel auch im KNX-Bereich, die halt echt gute Produkte entwickeln. Nur das Ganze wird sich halt einfach nicht durchsetzen, wenn es so heterogen bleibt und so schwierig zu durchdringen. Also das Thema Einfachheit, da bin ich ganz bei dir, das wird wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor sein, damit sich solche Systeme wirklich in der Breite durchsetzen können.
Was bei mir noch hängen geblieben ist nach der heutigen Folge, ist auf alle Fälle das Thema Daten. Also deswegen sieht man ja auch, welche Player sich da alles tummeln. Also da ist schon das Thema Vertrauenswürdigkeit, spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und am Ende des Tages muss der Eigentümer des Hauses oder der Wohnung, die Eigentümerin, praktisch immer noch über diese Daten verfügen und die Macht darüber haben. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn wir können viel Komfort, viel Personalisierung erreichen durch diese Lösung, aber wir müssen auch wissen, welchen Preis hat das am Ende des Tages, was ich über mich kundtue und wo erlaube ich auch Eingriffe. Und da ist auch vielleicht jeder ein bisschen anders, ne? Und das ist auch in Ordnung.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was wir auch nochmal gesondert betrachten können. Das Thema wirklich, welche Daten werden überhaupt über uns erfasst, nicht nur im Smart-Home-Bereich. Und da können wir dann nochmal im Detail drauf schauen. Ja, ich glaube, wir haben für heute wieder einiges an Informationen verarbeitet. War wieder eine schöne Reise in die Zukunft. Was ist dir denn so am meisten hängen geblieben, wenn du jetzt nochmal quasi Revue passieren lässt?
Ja, ich fand es also mega spannend, mega komplex. Also praktisch, man könnte den ganzen Podcast über Smart Home machen. Habe ich übrigens mal gegoogelt vorher und habe gar keinen guten gefunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich zu kurz geguckt. Gibt uns mal nochmal Tipps hier vielleicht in den Kommentaren.
Ja, im englischsprachigen Bereich gibt's
da was. Genau, englischsprachigen, da habe ich dann gefunden. Da habe ich mich auch nochmal schlau gemacht, auch was im Smart Home Bereich oder im Bereich CES dann war. Aber so im deutschsprachigen Raum war nichts, habe ich auf die Schnelle zumindest nichts gefunden im Auto, als ich jetzt immer hin und her gefahren bin die letzten Tage. Aber bei mir ist echt hängen geblieben, dass wir das Thema Smart, Nachhaltigkeit, Sicherheit, was mit den ganzen Daten, Komfort, das müssen wir wirklich denken. Und das wirft natürlich auch Fragen auf, die wir heute vielleicht noch gar nicht so richtig greifen können. Ne?
Ja, ganz klar. Ne? Also was du angesprochen hast, wenn mich der Kühlschrank vielleicht in Zukunft daran hindert, mein Essen oder meinen Snack abends zu essen, weil er sagt, dass ich abnehmen brauche, das ist jetzt nicht unbedingt die Zukunft, in der ich leben möchte. Aber das liegt ja letztendlich in unserer Hand.
Absolut, ne? Und ich fände es auch mal interessant hier, was ihr so denkt, die ihr jetzt einfach mit zugehört habt. Würdet ihr in so einem Gebäude leben wollen? Wolltet ihr so einen Kühlschrank, der euch bei der Umsetzung einer Diät unterstützt oder vielleicht eher lieber nicht? Also ich glaube, das sind Fragen, die kann sich jeder selber stellen und mich würden einfach auch die Perspektiven von euch da ganz stark interessieren.
So, DeLorean kann. Tür geht auf. Hallo? Roman? Tommy? Oh, ihr seid gar nicht da. Na klar, eure Smart Homes lassen euch wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Die KI macht ja jetzt alles. Essen, Musik, Stimmung, Smalltalk. Sogar eure Podcast-Kommentare werden vermutlich schon von einem Algorithmus geschrieben. Na hoffentlich haben Roman und Tommy aber das Neueste mitbekommen. Alexa Plus. Sonst übernehmen ihre Echos bald eigenständig die nächste Folge. Tja, endlich mal Redezeit für mich. Und nicht immer dieses spontane, nur halb durchdachte Reflektieren menschlicher Intelligenz. Unter IQ 200 würde ich mir ja ehrlich gesagt keinen Podcast anhören. Aber hey, keine Sorge. Ich habe die Episode gespeichert, verschlagwortet, bewertet und in 14.708 andere issig neuronalen Netzen gespiegelt. Fürs Archiv, falls die Menschheit irgendwann mal wieder selbst denkt. Bis dahin, Genie, over and out.
Genie? Genie? Sag nicht, du bist jetzt ohne mich in die Vergangenheit gereist. Du kannst mich doch nicht einfach im Jahr 2053 alleine lassen. Ich kann doch ohne neuronale Schnittstelle gar nicht die Roboter bedienen.
Und grundsätzlich, wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Notifications. Das hilft uns, dass wir vielleicht noch mehr Leute mit unserem Podcast erreichen. Und lasst auch gerne eine Bewertung da, Kommentare, wie Roman gesagt hat. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar. Und wir freuen uns auch, wenn es dann in 2 Wochen wieder heißt, Out of Time.
Zurück in die Zukunft. Bis dann, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.